Belgien.net, das Informationsportal über Belgien.
Namen wie Peter Brögel, Jan Vermeer, Jakob Jordans, Anton van Dijk sowie natürlich Rubens und Rembrandt sind bis heute bekannt, berühmt, beliebt. Neben ihnen nehmen auch weniger bekannte Maler wie Adrian Brauer oder David Teniers viel Platz in den Museen für schöne Künste ein. Es sind Künstler, die vor allem von Belgien und den Niederlanden als ihre nationalen Künstler vereinnahmt werden. Aber lassen sich deren Werke, die größtenteils im 17. Jahrhundert entstanden, als niederländisch, flämisch, holländisch, gar belgisch bezeichnen? Schließlich existierten in dieser Zeit kein Belgien und keine Niederlande, so wie wir die heute kennen. Wie verorteten eigentlich die Zeitgenossen die Provenienz dieser Werke? Unterschieden zum Beispiel die Käufer und Auftraggeber zwischen holländischen und flämischen Malern? Es ist die Frage nach den Ursprüngen von Trennlinien, die unser Verständnis der Kulturgeschichte der heutigen Benelux-Länder beeinflussen. Viele der Trennlinien sind von Außenstehenden entwickelt worden, die diese Kunstwerke in Auftrag gaben oder kauften und somit dessen Wahrnehmung mitbestimmten. Besonders im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert bauten auch im deutschsprachigen Bereich wohlhabende Kunstkäufer zum ersten Mal Sammlungen mit einem Schwerpunkt niederländischer Kunst auf und prägten somit die Denkweisen über diese Kunst. Eine Sammlung ragt hier heraus, die Sammlung Landgraf Wilhelms VIII. Von Hessen-Kassel, die größtenteils um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstand. Um mehr darüber zu erfahren, sprachen wir mit Dr. Justus Lange. Er leitet die Gemäldegalerie Alte Meister in Kassel-Wilhelmshöhe, eine der größten Sammlungen holländischer und flämischer Meister und somit ein ausgezeichneter Ansprechpartner für unsere Fragen, der auch ausführlich zur niederländischen Kunst geforscht hat. Herr Lange, niederländische Gemälde sind in der Sammlung der Gemäldegalerie in Kassel-Wilhelmshöhe besonders häufig vertreten. Der Grundstein für diese Gemäldegalerie wurde unter Landgraf Wilhelm VIII. Gelegt, der Gemälde vor allem aus den niederen Landen ankaufte. Wieso ausgerechnet von dort? Hat dies mit seiner Biografie zu tun?
In Breda und in Maastricht war er Festungskommandeur. Das waren auch einträgliche Posten. Er war ja erstmal gar nicht vorgesehen als regierender Landgraf, sondern sein älterer Bruder Friedrich. Der ist allerdings dann König von Schweden geworden und er rückt letztendlich nach. Erst als Statthalter und als Friedrich dann 1751 stirbt, wird Wilhelm auch regierender Landgraf. Und genau in dieser Phase, also er hat schon in den Niederlanden offensichtlich gesammelt. Wir wissen durch de Gaulle, dass um 1716 er schon ein Kabinett hatte und als Malerkenner bekannt war in den Niederlanden. Und er kommt dann so 1727 etwa nach Kassel, um seinem Vater zu helfen, der eben dann schon Landgraf Karl, der den Herkules errichtet hat, der eben dann auch schon alt und gebrechlich war. 1730 stirbt er. Dann wird Wilhelm Statthalter für seinen Bruder, der war dann schon König in Schweden. 30 bis 50, diese 21 Jahre, ist er Statthalter. Und ja, nicht wenig Geld geht letztendlich aus der hessischen Staatskasse nach Stockholm zur Finanzierung des Hofes des eigentlich regierenden Landgrafen. Das kann man auch in den Erwerbungen Wilhelms absehen. Ab 1750, 51 legt er nochmal richtig zu und kauft auch relativ teure Werke, weil er dann plötzlich ein bisschen mehr Geld hat.
Wilhelm selbst war nicht der erste Kunstsammler in Kassel. Sein Vater, Landgraf Karl, war ebenfalls ein großer Sammler. Unterschieden sich beide Sammlungen inhaltlich?
Ja, das ist ja, also wenn ich jetzt ein bisschen Kindersoziologie, Kinder machen ja gerne nicht das, was die Eltern machen. Und so ein bisschen sieht es bei Landgraf Karl, der hat im Prinzip alles gesammelt. Kunsthandwerk, Gemälde, aber diesen speziellen, auch sehr kennerschaftlichen Sammeltrieb, sage ich mal, den können wir vor allem bei Wilhelm sehen.
In der Forschung liest man oft, dass seine Zeit in den Niederlanden sowie sein konfessioneller Hintergrund zu einer besonderen Vorliebe für diese Kunst geführt hätten. Bestätigt die Sammlung die These einer solchen Vorliebe?
Das ist auch nicht falsch, aber er hat, schreibt dann auch, was weiß ich, 1753 an Baron Haeckel, dass er allmählich eine Sammlung der Italiener auch zusammenbekommt. Ja. Wenn nur bald das Gebäude fertig wird, das wird aber nie fertig. Ja. Und wenn wir heute durch die Sammlung gehen und auch so, wie wir heute die Sammlung 2025 immer noch präsentieren, ist dieser Niederlande-Schwerpunkt immer noch sichtbar. Der ist auch nicht falsch. Aber wenn wir jetzt eine Etage unten drunter, ist kein einziges niederländisches Gemälde. Also Deutsche, Franzosen, Spanier, Niederländer. Und der hat schon, glaube ich, einen gewissen Schwerpunkt in den Niederländischen, weil er dort halt 30 Jahre lang gelebt hat. Mhm. Aber italienische Malerei hat er genauso geschätzt, ne? Und gesammelt. Aber vielleicht nicht zahlenmäßig nicht so viel, wie er das bei den Niederländern gemacht hat. Ja. Mhm. Aber daraus eine Vorliebe ab, das ist gefährlich, sag ich mal, weil es auch vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, dass mit den Möglichkeiten, wo kann man denn was kaufen? Ja? Und er selber war ja nie in Italien, wie viele andere Fürsten, die sind in Italien gewesen.
Sein Vater
war in Italien, sein Sohn war in Italien, aber Wilhelm nicht. Er war dafür lange in den Niederlanden, er war auch in England, er war in Frankreich, überall, aber in Italien war er nicht. Er schickt allerdings Agenten nach Italien, ja? Und kauft eben antike Bronzen oder nachantike Bronzen, auch Gemälde zum Teil über Algarotti und so weiter und so fort. Ja? Aber ich glaube, sein Anspruch war schon, umfassend zu sammeln. Ja? Und die Möglichkeiten waren vielleicht eher so, dadurch, dass er lange in den Niederlanden war, war da, aber er kauft auch in den Niederlanden, er kauft in Auktionen in Amsterdam Italiener. Mhm. Ja? Was er sich eine Auktion von Wilkens 1748, da war Rembrandt-Angebot, Van der Werf, alle Namen, die man haben wollte, aber er kauft 4 Italiener.
In der Sammlung Wilhelms lassen sich also nicht nur niederländische Gemälde finden, sondern auch italienische. Differenzierte er innerhalb der Sammlung? Wurden die nordniederländischen Gemälde etwa mit hervorgehobener Stellung behandelt?
Die beiden meisten Künstler, wenn ich das Inventar von 1749 angucke, dann ist Rembrandt Nummer 1 mit 34 Werken. Ja? Das war nicht alles Rembrandt. Und Rubens ist schon Nummer 2 mit 31, glaube ich. Kann ich eigentlich keinen wirklichen Unterschied zwischen Nord und Süd aufmachen. Ja?
Ja, ist natürlich,
ist natürlich die Frage, wie klassifiziere ich überhaupt Rubens? Ja, also ist das, also kriege ich den überhaupt schon im 18. Jahrhundert als flämischen Künstler, glaube ich, also ich glaube, der war schon im 18. Jahrhundert als europäischer Künstler fest verankert und jeder, der irgendwie was auf sich hielt, hat irgendwie, wollte Rubens haben. Meistens haben sie sich mit Kopien zufrieden geben müssen. Ja. Ja. Und dann, klar, gibt es, wenn man so die Mengen anschaut, was ich, Wouwerman, Ostade, das sind vor allem nordniederländische Künstler, das ist schon richtig. Aber Jordaens zum Beispiel, das ist die größte Sammlung außerhalb Belgiens in Kassel. Es ist noch ein bisschen komplexer, leider.
Beleuchten wir die Ankaufpraxis an sich. Nach welchen Prinzipien wählte Wilhelm Kunstwerke für den Kauf aus? Ging es ihm allein um Provenienz und darum, Kunstwerke von namhaften Malern zu besitzen?
Wenn wir aus den Briefen, und das schreibt ja Eberhard Cortes auch, glaube ich, dass eben Wilhelm als Sammler in seinen Briefen durchaus schon kennerschaftliche Aspekte zeigt. Ja? Und auch nicht nur einfach nach großen Namen sammelt, sondern durchaus auch sagt, nein, das glaube ich, das ist nicht von dem, ich will, das ist eine Kopie. Ob das alles immer stimmt, ist nochmal eine andere Frage.
Wilhelm hatte also zumindest eine grundlegende Expertise. Wie hat er sich diese aber angeeignet?
Den niederländischen Händlern vertraut er ein Stück weit mehr, glaube ich. Und da gibt es eben auch Briefe. Also das ist natürlich alles kein freundschaftlicher Verkehr. Das, glaube ich, das ist schließt sich aus. Aber es ist, man ist auf einem intensiven Austausch, was weiß ich, das Lingeland, Van Hool, wie sie alle heißen, mit denen, oder Willem Lormier, von dem kauft er Sachen und dann wählt er auch durchaus dezidiert aus und sagt, was weiß ich, zum Beispiel kriegt er 10 Bilder angeboten und sagt, ne, ich nehme nur Nummer 1, 7 und 8 oder sowas. Ja. Also das, ob da Tischbein jetzt, ja, vielleicht, aber Philipp van Dijk als niederländischer Künstler ist ja auch eine Zeit lang hier, zumindest in Kassel. Und so, und mit dem Frankfurter Sammler Baron von Heckel tauscht er sich brieflich aus.
Wie sicher war seine Expertise? Fälschungen und Kopien waren in der Zeit immerhin häufig.
Da ist also bei ihm schon, gibt es auch Beispiele, wo er Dinge als Rembrandt angekauft hat, die sich halt nicht mehr als Rembrandt herausgestellt haben. Aber dass er selbst schon zu seinen Lebzeiten was als eine Fälschung entlarvt wurde, das wäre mir, glaube ich, nicht bekannt. Naja, man muss sehen, die Inventare aus dem 18. Jahrhundert, die schreiben häufig, sind jetzt nicht skeptisch, was die Zuschreibung angeht, ne? Interessant beim Kassler Inventar ist eben schon, dass bei manchen, bei Raphael, bei Rubens, aber auch bei Guido Reni schon im Inventar steht Kopie, C-O-P steht da. Also hat man offensichtlich die schon erworben als Kopie oder zumindest, wenn man sie dann inventarisiert hat, gemerkt, okay, das ist jetzt doch keine eigenhändige Arbeit. Also da gibt es schon ein gewisses Verständnis dafür, ne?
Gibt es denn auch Fälle, wo er ein Kunstwerk kaufen wollte und das sich dann quasi als ein Betrug herausgestellt hat oder dass man ihm was vorhauen wollte?
Ja, also natürlich die Kunstgeschichte war nachher so taktlos und hat manchmal manche Rembrandt-Erwerbung als doch nicht echt klassifiziert.
Wie blieb Wilhelm auf dem neuesten Stand bezüglich der Entwicklung des Kunstmarktes und wie bestimmte er, welche Lücken noch zu füllen waren?
Wilhelm hat auch Grafik gesammelt und da ist vielleicht ganz interessant, dass er ganz klassisch diese Grafik in Klebebänden hatte, so wie in vielen anderen fürstlichen Sammlungen auch, weil die Grafik quasi als Bibliotheksbestand verstanden wurde und einfach vom Handling her konnte man es aufmachen. Und da gibt es ganz klassisch Bücher, eben Bände mit École Flamande oder Jagdmotive oder. Aber dann gibt es auch schon einzelne Künstler, Dürer zum Beispiel, Rubens, Rembrandt. Rembrandt haben wir leider nicht mehr, der ist verloren gegangen, aber Rubens haben wir noch. Und dann da legt man den Band schon an, nach den Nummern des ersten Werkverzeichnisses von Kay, glaube ich, 1750. Und lässt dann auch Seiten frei, ja, wie so ein Briefmarkenhändler, sag ich mal. Ja. Man weiß, es gibt von Rubens, ich weiß nicht, 200 Blatt. Und dann hat man das und dann, ja, dann Nummer 2 lässt man dann leer in der Hoffnung, da kommt nochmal was rein. Und zum Teil sammelt man dann auch relativ dezidiert schon diese Stiche. Also das ist schon eine sehr kennerschaftliche Sammlung, das würde ich schon sagen.
Historisch ist die geografische Abgrenzung zwischen nördlichen und südlichen Niederlanden oder zwischen flämisch und holländisch ein schwieriges Gebiet. Kann man stilistische oder thematische Unterschiede ausmachen zwischen flämischen und holländischen Künstlern?
Und in der Kunstgeschichtsschreibung hat man es häufig so gemacht, und das geht zum Teil aufs 18. Jahrhundert zurück, dass man sagte, ja, Rubens, das ist der intellektuelle, gelehrte Künstler, ja, der auch politisch mit den höchsten Menschen konferiert hat in diplomatischer Mission. Van Dijk ist der, der die Aristokratie porträtiert. Und dann war für Jordaens eigentlich nur noch die Rolle des Volksmalers übrig. Ja?
Ja, ja.
Und wenn man sich die Bilder anschaut, denkt man, ja, stimmt auch irgendwie. Aber das schwingt ja immer ein bisschen was Abwertendes mit. Ne? Nach dem Motto, ja, der Jordaens, der konnte nicht so gut malen. Der war nicht so klug wie Rubens und konnte nicht so elegant malen wie Van Dijk, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das Bild stimmt nicht so ganz, sondern Jordaens ist vielleicht relativ strategisch auch, oder das wäre zumindest meine These, dass er sich überlegt, gut, ich muss kein zweiter Rubens werden, die Rolle ist besetzt. Ich muss auch kein zweiter Van Dijk werden, weil die Rolle gibt es auch. Ich konzentriere mich auf andere Themen. auch auf große Bilder und er ist damit sehr, sehr erfolgreich. Ja? Und zeigt eben antike Szenen ganz anders als Rubens. Ja? Es gibt gleich kaum einen größeren Unterschied zwischen antiker Darstellung bei Rubens als bei Jordaens. Das ist ein unterschiedlicher Zugriff, aber der hat weniger was mit mangelndem Können und Intellekt zu tun, als vielleicht mit einer strategischen Ausrichtung, es gerade anders zu machen. Ja? Und wenn man dann schaut, klar, Rubens stirbt 1640, Van Dyck 1641, Jordaens ist dann noch fast 40 Jahre lang die beherrschende Figur in Antwerpen. Und alle großen Aufträge, ja, selbst für Nordniederländische, ne, Het Loo zum Beispiel, gehen an Jordaens. Ne.
Wie sieht dies zum Beispiel für Jordaens aus? Lässt er sich als Vlame klassifizieren, als den man ihn heute kennt?
Eigentlich hieß er nicht Jakob, sondern Jacques Jordaens. Und es gab durchaus Gegenwind, sage ich mal. Aber es gibt kein einziges Dokument von ihm, wo er mit Jakob schreibt. Ja? Jetzt ist natürlich Namen im 17. Jahrhundert sind fluide, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber dennoch wollten wir im Grunde genommen so ein bisschen durch die Blume auch sagen, dass es gerade im Falle von Jordaens auch eine gewisse flämische Vereinnahmung des 19. Jahrhunderts gibt. Ja, Roses und auch andere, die machen aus Jordaens wirklich so einen, ja letztendlich einen belgischen Volksmaler.
Bei Jordaens handelt es sich also um eine spätere flämische Vereinnahmung. Wie sah es mit der zeitgenössischen Unterscheidung zwischen südlichen und nördlichen Niederlanden, zwischen Flandern und Holland aus? Wie war die Grenzziehung mit Blick auf die Biografien der Maler?
Also das ist ja eine Entwicklung auch der kunsthistorischen Forschung der letzten Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, dass diese Trennung in Flämisch und Holländisch, dass es viel durchlässiger ist. Ja? Wie gesagt, Jordaens als Vlame arbeitet eben auch für niederländische Künstler. Und so gibt es durchaus Kontakte, auch Pieter de Grepper zum Beispiel arbeitet auch für Antwerpen. Also das muss man sich vielleicht doch etwas einen größeren Austausch vorstellen. Das haben Sie ja selber gesagt. Manche Künstler, die fliehen, in Anführungszeichen, aus Antwerpen, Franz Hals, könnte man jetzt biologisch als flämischen Maler bezeichnen, aber wie weit das sinnvoll ist, wenn er sein ganzes Leben in Haarlem verbracht hat, ist ja nochmal eine andere Frage. Ne?
Die Grenzverläufe der Zeit sind nicht mit unserer Konzeption zu vergleichen, sondern im 17. Jahrhundert ließen sich überall Grenzüberschreitungen beobachten. Die Gemäldegalerie in Kassel ordnet die Gemälde aber national. Ist das noch kunsthistorisch vertretbar?
Und so ist die Hängung letztendlich seit 20 Jahren. Ja? Und ich habe natürlich überlegt, ist das noch State of the Art? Bringt es das? Vermittelt es noch was? Ist unser Denken in einer globalisierten Welt, in diesen engen Nationen und Schulen überhaupt noch zielführend? Bin aber noch nicht so einer richtigen Lösung gekommen. Und finde, es funktioniert auch nicht schlecht. Ne? Auch von der Dramaturgie, wenn man nach Kassel kommt und sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, weiß man, hier gibt es einen ganz guten Bestand an Rembrandt-Gemälden. Und wenn man sich so das Museum erarbeitet, wie wir uns das vorstellen, dann endet man bei Rembrandt als Höhepunkt. Ne? Es ist ein bisschen wie im Kino.
Was ist über die Hängung zu Wilhelms Zeiten bekannt? Weiß man, wie die Bilder angeordnet und auf unterschiedliche Räume aufgeteilt wurden?
Bei Wilhelm, der hat in seinem ersten Galeriegebäude immerhin, da sind wir ja 1751, 52, sind wir in einer Phase, wo ja in den meisten Sammlungen noch eine relativ dekorative Durchmischung herrscht, ne? Italiener, je nach Formaten von mir oder nach Motiven. Und er hat aber immerhin ursprünglich wollte er, glaube ich, 3 Galerietrakte errichten. Den dritten, da hatte er noch nicht mal das Grundstück, das hat er, glaube ich, schnell aufgegeben. Der zweite ist eben nicht fertig geworden. Und der erste, der auch eingerichtet wurde, der war ja, weitgehend niederländisch. Ne? Da waren auch zwei Tischbeingemälde drin, okay, das kann man noch so. Und manches, was man eben als niederländisch angesehen hat, was sich dann später Poussin als nicht so niederländisch. Aber rein jetzt stilistisch, zumindest keine ganz klassischen Italiener zwischen die Niederländer gehängt. Sowas gibt es schon.
Ich hatte ja verstanden, dass es gab unsere Galerien und Kabinettstücke natürlich.
Yeah.
Da, im Kabinett war ja kleinere, intimere Szenerien abgebildet, während eher die flämische, italienische eher großformatige.
Genau.
Ja, Sachen waren ja dann wirklich eine Galerie bedürften auch. Mhm. Also spielt das Format auch?
Auf jeden Fall. Ja, ja. Also was Friedrich der Große schreibt an irgendeinen Sammler zum Beispiel, er bräuchte unbedingt große Jordans, schreibt er. Er meint aber, glaube ich, Giordano. Also die haben
Ach so,
ja. Aber er braucht einfach große Bilder, weil man muss sich ja vorstellen, diese barocken Wände, die waren deutlich höher als das, was wir hier haben. Und dann lauter so kleinteilige Bilder. Man braucht einfach große Bilder, die dann irgendwie so eine Wand auch strukturieren. Mhm. Und da hat sich Friedrich offensichtlich Giordano gedacht, das wäre ganz gut. Und dann darum, kleinere zu gruppieren und im Grunde genommen ist es bei Wilhelm nicht anders. Der Triumph des Siegers ist im zentralen Bild, das ist auch eins. Und dann werden drumherum kleinere Bilder gruppiert, durchaus dekorativ, auch in Pendants, in Gegenstücken. Ja. Zum Teil Bilder, die keine Gegenstücke sind, wurden dann zu Gegenstücken gemacht. Und dafür braucht man halt große Wände, weil der Raum war, ich glaube, 40 Meter lang, 11 Meter hoch und, nee, und 7 Meter irgendwie so breit. Also war ein relativ langer Schlauch, ne? Und mit hohen Wänden, ich glaube 11 Meter hoch, da konnte man schon in mehreren Registern hängen.
Also bestimmte der Raum eigentlich dann auch teilweise auch den Kunstankauf?
Ja, beziehungsweise also den Ankauf sicherlich, aber sicherlich auch, zum Teil war man im 18. Jahrhundert, und für Wilhelm haben wir da durchaus auch Beispiele, dass man Bilder dann zu Gegenstücken gemacht hat und ergänzt hat, ja? Oder zum Teil leider auch manchmal was beschnitten hat, wenn es vom Format nicht so passend war.
Bedenkt man die konfessionelle Kluft zwischen nördlichen, offiziell protestantischen und den südlichen, offiziell katholischen Niederlanden, fragt sich auch, ob die Religion eine große Rolle in der Wahrnehmung dieser Kunstlandschaften und ihrer Trennung spielte.
Ja, die Konfession, die spielt bei Wilhelm natürlich schon eine große Rolle. In seiner Biografie, sein Sohn wird ja heimlich katholisch, das ist das Schlimmste, was passieren kann für den Calvinisten. Und das führte dann auch zu großen Zerwürfnissen. Und in einem Brief schreibt er auch, glaube ich, an einen Händler, dass er eben nicht so katholische Martyrien sammeln will. Ja? Oder das Bild wäre ihm zu traurig. Und bei Rubens ist er offensichtlich, ich meine, das ist jetzt kein klassisches katholisches Thema, aber ist jetzt auch kein, gerade, also protestantisch ist es nicht, würde ich sagen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Das ist ihm dann egal. Da ist dann, ich glaube, die Konfession spielt schon immer eine wichtige Rolle, aber wenn es dann ein großer Name ist oder ein großes Kunstwerk oder was ihm, dann setzt er sich auch darüber hinweg. Ne? Van Dyck kriegt da irgendwie einen Segen Abrahams angeboten und findet es nicht. Opferung Abrahams findet das Thema so traurig und nimmt es dann nicht. Aber von Lievens kauft das. Also es ist so. Ich glaube, man muss mal immer, es ist ganz schwierig, da wirklich allgemeine Aussagen zu treffen, sondern das ist immer wieder auch von den Situationen abhängig. Ne?
Wenn man an die stereotype Unterscheidung zwischen Protestanten und Katholiken denkt, Protestanten wären viel prüder als die Katholiken, ließen sich auch solche Unterschiede qua Stil und Subjekt zwischen flämischer und holländischer Malerei erkennen? Oder sind diese spätere Hineindichtungen? Zum Beispiel scheint bei Rubens viel mehr Fleisch präsent zu sein als in den wesentlich angezogeneren Gemälden der holländischen Malerei.
Ja und nein, würde ich sagen. Also bei Rubens, das kann man hier eigentlich auch mal ganz schön sehen, er hat ja, ist ein Künstler, der ja ganz stark eben auch mit der Darstellung des Körpers arbeitet, wirklich physiologisch, er interessiert sich auch dafür, Durchblutung, Arterien, wie ist sowas, wie sieht so ein Körper aus, wenn der eben tot ist, dann ist die Farbe des Inkarnats, der Hautfarbe eben ganz anders. Da ist er ja wirklich ein ganz großartiger Künstler, so grausig das im Detail, nicht dass es schlecht wird, so grausig das im Detail ist. Oder hier bei dem anderen, hier Sine Cere, Bacchus, Frigid, Venus, Das ist ja eine Übertragung eines antiken Themas, auch antiker Skulptur, aber eben nicht in abgemalte Marmorfiguren, sondern in Figuren aus Fleisch und Blut, die dann auch entsprechend, da ist ein bisschen rot, ein bisschen gelb, ein bisschen blau scheint dadurch, die sind wirklich lebendig. Und Rubens hat ja auch einen Traktat geschrieben, der ist nur in Kopien überliefert, aber so die Quintessenz ist ja, also die, über die Nachahmung antiker Skulpturen, sagt er so sinngemäß, ja, die Künstler sollen die antiken Skulpturen natürlich studieren und die werden auch ganz wichtig für die Kunstwerke, aber sie dürfen auf keinen Fall eben die als tote Marmorskulpturen abmalen. Ne? Und wenn man jetzt, das ist immer ein bisschen gemein, ich mache es trotzdem gerne, wenn man Abraham Janssens anschaut, das ist ja der große Gegenspieler, sage ich mal, von Rubens in Antwerpen, der eben, bevor Rubens aus Italien zurückkommt, ist er eigentlich der führende Maler in Antwerpen. Und dann kommt Rubens 1608 zurück und schreibt eben, und dann schreibt eben also abgemalte Marmorfiguren. Ich finde, das hat so ein bisschen was davon, wenn man sich die Figuren anschaut. Wie gesagt, das ist ein bisschen ungerecht. Der Janssens ist auch ein ganz großartiger Künstler, aber hier passt es irgendwie immer ganz gut. Die sehen wirklich, die sind so matt. Ne? Die, dieses Fleischliche, was einem vielleicht auch immer ein bisschen abschreckt, je nachdem, wie man so drauf ist. Aber hier würde man doch nie auf die Idee kommen, dass das eine Skulptur ist. Sondern die sehen einfach aus, dieses, ja, das muss man jetzt nicht unbedingt toll finden, aber die sehen aus Fleisch und Blut. Ne?
Wie oft besuchte Wilhelm seine Galerie? Gibt es dazu irgendwelche Informationen?
Als er die dann auspackt, beschreibt er eben das Glücksgefühl. Ne? Schreibt dann so sinngemäß, 8 Rembrandts sind drunter, von allen Gattungen und Manieren, fein und rau gemalt und so weiter und so fort. Also all die Diskurse, die wir, die Rembrandt-Forschung im 19. und 20. Jahrhundert etabliert, mit rauer Manier, feine Manier, die sind bei Wilhelm schon anzutreffen. Aber dass er jetzt quasi immer wieder schreibt, ha, bin heute durch meine Galerie gelaufen und das Bild fand ich besonders schön, das wissen wir leider nicht. Es kommt natürlich auch erschwerend hinzu, dass er den Galerietrag, der ist, glaube ich, 52 eingerichtet, 53 spätestens, und dann kommt auch schon bald der Siebenjährige Krieg, 56 oder 57. Naja, also bis 56 kann er sammeln und dann muss er Kassel verlassen, weil die französischen Truppen kommen, und stirbt er dann in Rinteln 1760. Das heißt, seine Galerie hat er nur relativ kurz genießen können.
Weil die Erinnerung an Künstler wie Rubens oder Rembrandt besonders durch nationale Vereinnahmungen im 19. Jahrhundert geprägt ist und viele Künstler, wie zum Beispiel Vermeer, in der Zwischenzeit etwas in Vergessenheit oder Missachtung fallen konnten, waren nicht auch Rubens oder Rembrandt in einigen Phasen etwas in Vergessenheit geraten?
Ja, wobei bei Rubens und Rembrandt glaube ich nicht, dass die jemals vergessen waren. Also es war nicht so wie Vermeer oder sowas. Die waren eigentlich durch. Die haben vielleicht Epochen, wo sie noch beliebter waren. Und man kann, wenn man jetzt den Kunstmarkt betrachtet, kann man feststellen, dass die Preise von Rembrandt und für Rubens gilt es in gewisser Weise ähnlich. Die steigen gewisserweise kontinuierlich bis vielleicht die 1820er, 1830er Jahre. Dann gibt es also eine leichte Delle. Ja? Und das könnte man jetzt als Indiz dafür sehen, dass sie zu der Zeit vielleicht nicht so beliebt waren, aber vergessen, das glaube ich, also das trifft für Rubens und Rembrandt nicht wirklich zu. Aber diese nationale Vereinnahmung oder die Sicht darauf als, das ist ja bei Rembrandt dann ganz massiv auch in der deutschen Literatur mit dem Rembrandt-Deutschen, wo dann also Rembrandt auch so was Germanisches unterlegt wird, das wird dann sehr unangenehm. Und ob es das bei Rubens, ja, da gibt es sicherlich auch so eine flämische Euphoriephase, das mag sein, aber der steht aus meiner Warte doch immer wieder ein bisschen oben drüber.
2026 steht eine Sonderausstellung zu Rembrandt als Marke bevor. Vergleicht man diese mit einer vergangenen Sonderausstellung zu Jordaens? Wie unterschiedlich sind da die Erwartungen des Publikums?
Wenn ich jetzt auf der Straße 10 Leute fragen würde, ob sie Rembrandt oder was sie mit dem Begriff Rembrandt, Rubens und Jordaens. Ja, da würde bei Rembrandt vermutlich, würde doch der ein oder andere sagen, das ist, glaube ich, ein Künstler. Mhm. Bei Rubens wahrscheinlich auch. Bei Jordaens, da müsste ich wirklich Glück haben, dass ich jemand, ja. Und das, als wir die Ausstellung gemacht haben, haben wir das natürlich gespürt, dass die Menschen jetzt mit dem Künstler noch nicht so viel anfangen konnten. Mhm. Obwohl hier ein ganzer Raum, wir haben 13 Gemälde von Jordaens. Wie gesagt, es ist ein ganzer Raum, aber er ist dann doch nicht so bekannt. Ja?
Neben der Dekonstruktion nationaler Denkmuster und Kategorisierungen, die freilich eine große Rolle spielt, will man dennoch fragen, ob es nicht trotzdem im Genre Unterschiede gibt, die sich feststellen lassen.
Ob das dann so ist, wie Svetlana Alpers schreibt, die Kunst der Beschreibung, das ist nochmal eine andere Frage. Das war ja auch eine große Diskussion in den 80er Jahren, als das Buch erschien, eben niederländische Kunst, nachdem man in den 70ern festgestellt hat, da ist ganz viel Symbolik drin, Nord-Süd, also eigentlich in beiden, ne? Auch bei Rembrandt und bei Potter und sonst was, es hat immer noch was anderes zu bedeuten, hat sie ja eine Gegenposition eingenommen und gesagt, ja, die beschreiben eben durchaus auch mal Realitäten, in Anführungszeichen. Und gerade dadurch entsteht auch die große Kraft dieser Kunstwerke. Jetzt, wo wir bei dem großen Jordaen stehen, das Bohnenfest, dann ist es vielleicht ein gutes Beispiel, dass wir auf der einen Seite ja wirklich Quellen haben, die darüber berichten, wie dieses Dreikönigsfest vonstatten ging. Mhm. Und dass das häufig eben dann auch in ein Gelage endete, in Anführungszeichen. Ja. Insofern, das, was wir dort sehen, fand in gewisser Weise vielleicht auch tatsächlich so statt irgendwo. Und dennoch ist es bei Jordaens natürlich hoch aufgeladen mit moralisierenden symbolischen Dingen, dass da so ein Narr auftritt, dass die alle schon so viel getrunken haben, dass ihnen das völlig egal ist, dass der Hund da das kostbare Geschirr zerdeppert. Und dann gibt es diese Sprichwörter, das ist ja tatsächlich was doch vielleicht sehr typisch für die sieblichen Niederlande.
Diese, ja, sehr brügelianisch.
Brügel, ja. Und von da ausgehend eben diese Sprichwörter, und Jordaens ist da auch nochmal ein Künstler, der Sprichwörter ins Bild setzt. Dafür muss es ja offensichtlich einen Markt gegeben haben. Ne? Und das könnte nochmal die These stützen, wie Sie sagen, dass es vielleicht in der südniederländischen Kunst ein gewisser Markt, eine Vorliebe eben für eine höhere oder für symbolische Dinge gegeben hat. Ne?
Bedenkt man die politischen Unterschiede zwischen den nördlichen und südlichen Niederlanden, lässt sich vermuten, dass sich auch hier ein stilistischer Unterschied in der Malerei auffinden lässt. Ließen sich Gemälde aus den nördlichen Niederlanden, zum Beispiel die Nachtwache, als Selbstdarstellungen dieser städtischen Führungsschicht verstehen, demgegenüber die südlichen Niederlande feudaler bleiben?
Ja, das, also bei dem, wenn man bei dem Bohnenfest bleibt, tatsächlich unten bei Jan Steen, der hat sich da auch selbst dargestellt. Das hat er allerdings gerne gemacht. Das könnte natürlich so ein Zug sein, dass man sich da selbst ins Bild malt. Ob jetzt hier Jordaens, glaube ich, sah, naja, da hinten gibt es so einen, der hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit Jordaens, aber ich glaube nicht, dass er als Jordaens gemeint ist. Ja, das ganze Fest ist ja, das Bohnenfest ist ja eine Paraphrase eines höfischen Festes, ja, in dem dann Rollen verteilt werden und eben per Los, einer ist dann der König, das ist in dem Fall eben der alte Mann ganz rechts, der ja offensichtlich auch jedes Mal, wenn er das Glas hebt, der König trinkt, ruft die Menge und trinkt dann mit. Das ist ja ganz offensichtlich nicht das erste Glas, sondern die Flasche, die Karaffe, die fällt ihm demnächst runter. Also das als eine Ironisierung höfischen Festes, so würde ich das vielleicht verstehen. Und ja, dadurch, dass es in den südlichen Niederlanden mit den Statthaltern ja doch zumindest bis zum Ende des 30-jährigen Krieges eine Hofhaltung gab, ja, gibt es da natürlich viel stärker auch eine Kontrastfläche, an der man sich vielleicht reibt als Gesellschaft. Ne? Und das fehlt in gewisser Weise in den nördlichen Niederlanden vielleicht doch ein Stück weit. Ne? Ja.
Was die Auswahl der Kunstwerke betrifft, könnte man doch überlegen, ob Wilhelm nicht einfach dem Trend auf den Kunstmärkten folgte und ob Maler oder Motive danach auswählte, welche gerade populär oder begehrt waren, oder gibt es Hinweise, die fürs Gegenteil sprechen?
Und tatsächlich die Werke, die unter Wilhelm erworben wurden, Wilhelm von Arlt, unter Hehm und sowas, das sind dann Blumenstillleben oder Kost- oder Prunkstillleben. Mhm. Und diese eher nüchternen Vanitas- und Mahlzeitenstillleben, die gibt es bei Wilhelm weniger. Aber gar nicht gibt es ja auch nicht, sondern reduzierter, das ist schon richtig. Und die Kunsttheorie, die spielt natürlich eine Rolle. Aber das Besondere bei Wilhelm ist vielleicht, dass er durchaus auch antizyklisch kauft. Das kann man bei Franz Hals ganz gut sehen. Franz Hals ist vielleicht tatsächlich ein Künstler, der erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Ja. Vor allem durch französische Kunsthistoriker, aber dann auch für Künstler, die einfach dann gemerkt haben, der malt eigentlich so, wie das ist quasi ein Proto-Impressionist. Und da hat Wilhelm eben antizyklisch erworben und mit 8 Werken oder 7, wenn man mal, hat Kassel doch einen sehr, sehr früh und auch einen sehr bedeutenden Bestand an Franz Hals Werken. Also da hätte man tatsächlich ein Beispiel dafür, wie er offensichtlich, und das könnte schon von der Kunsttheorie von Leres, aber auch von anderen Künstlern auch herkommen, dass diese Manieren, ja, dass also Stilrichtungen, rau, fein und so weiter, dass das bei Wilhelm eine Rolle spielt und dann er dezidiert eben auch nach solchen Motiven oder Dingen sucht.
Mit Blick auf die besprochenen Differenzierungen individueller Künstler sowie der stilistischen Merkmale der Malerei beider Regionen, worin besteht also letztlich die Abgrenzung zwischen flämischer und holländischer Malerei? Handelt es sich Ihrer Meinung nach doch um getrennte Kunstwelten?
Natürlich gibt es Spezifika von einzelnen Künstlern und vielleicht auch von Malerwerkstätten und von Regionen, das schon, aber es gibt viel mehr Austausch zwischen den Regionen und als wir das vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten angenommen haben. Insofern denke ich, es ist ganz gut, auch so einen Blick auf die gesamte Region zu legen, dann vielleicht doch immer wieder Unterschiede klarzumachen, die aber vielleicht weniger mit einer Zugehörigkeit, sage ich mal, zu tun haben, als mit einem lokalen Malstil oder lokalen Vorlieben oder auch einer Klientel, die bestimmte Vorlieben hat. Ja, vielleicht kann man es so eher sagen, als jetzt die Schulen so strikt voneinander zu trennen. Wäre zumindest mal eine These. Aber wenn wir durch die Sammlungen gehen, ist es doch noch, ist es häufig so, dass wir in München gibt es eine Kuratorin für flämische Malerei und dann gibt es eben einen Kurator für holländische. Ja. Das sagt ja auch nochmal was aus.
Ja.
Und ich will auch die Unterschiede jetzt nicht negieren, aber ich glaube, anstatt die Unterschiede so stark zu betonen, ist es reizvoller, auf die Gemeinsamkeiten und vielleicht auf gemeinsame Wurzel und auf den Austausch hinzudeuten und zu gucken, wo gibt es denn die, wo gibt es Berührungspunkte. Ne? Die Forschung, wie gesagt, wenn man dann in die Präsentationen schaut, dann ist Rubens und Rembrandt werden im, ja, nicht als Gegenspieler, aber ja, der katholische Rubens und der protestantische Rembrandt, die stehen dann doch so ein bisschen gegenüber. Dennoch hat natürlich Rubens auch für Katholiken gearbeitet und Rembrandt und womöglich gibt es auch Rubens-Gemälde, die für Protestanten entstanden sind. Also insofern muss man vielleicht da auch nochmal ein Stück weit differenzieren.